Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Also wieder eine lange Verhandlungsnacht in Brüssel, wieder die vorläufige Rettung Griechenlands vor dem Staatsbankrott. Nur, was nützt das alles und vor allem, wem nützt das beschlossene Hilfspaket? Den Banken, dem Land, der EU? Fragen an den UBS-Chefökonomen Andreas Höfert. Er ist jetzt Gast von Susanne Brunner.
Das Tagesgespräch.
Andreas Höfert als Ökonom. Würden Sie einem hochverschuldeten Freund Geld geben?
Es hängt ganz davon ab, was die Motive sind, die dahinter stehen. Ja, man kann ihm Geld geben, aber man muss wissen, dass es vermutlich à fonds perdu ist.
Also das würden Sie in Kauf nehmen als Freund oder als Ökonom?
Als Freund. Als Ökonom, ja, hängt da auch wieder ab, was verlangt man dann vom sogenannten Freund, wenn man, normalerweise ist natürlich Geld immer verbunden mit einer Gegenleistung.
Gehen wir vom Freund zu Griechenland. 130 Milliarden Euro für ein Land, das sozusagen bereits bankrott ist. Macht das Sinn?
Aus ökonomischer Sicht, nein, nicht sehr viel Sinn. Es macht Sinn, wenn man das Problem jetzt nochmal auf die längere Bank verschieben möchte. Es macht Sinn, wenn man Griechenland in dem Euro drin haben möchte. Aber aus ökonomischer Sicht, das ganze Problem zieht sich ja schon jetzt über 2 Jahre hinweg. Es gab einen ersten Plan von fast 110 Milliarden, wovon 80 Milliarden schon Griechenland zugesprochen worden sind. Jetzt gibt es einen zweiten Plan. Man hat das Gefühl, ein Fass ohne Boden.
Also das heißt eigentlich, die Leute, die diese Nacht in Brüssel fast 13 Stunden verhandelt haben, die wissen eigentlich, dass es ökonomisch keinen Sinn macht, die haben andere Motive.
Ja, es gibt viele verschiedene Motive. Also es ist nicht so, dass es rein ökonomisch ist. Es gibt erst einmal das Motiv, dass man das Finanzsystem nicht einem Schock von einem Schuldenschnitt Griechenlands zumuten möchte oder beziehungsweise einem Bankrott Griechenlands zumuten möchte. Man erinnert sich natürlich noch an das, was nach dem Bankrott von Lehman passiert ist und das möchte man nicht wiederholen. Es gibt Motive von Politikern, die sich sehr weit rausgelehnt haben. Wenn man dauernd wieder hört, ja, der Euro, der muss bestehen bleiben, es geht nicht, dass ein Land da rausgeht, dann ist es sehr schwierig, das hinterher dann doch zu bewerkstelligen. Es gibt Wahlen in verschiedenen Ländern Europas, in Frankreich zum Beispiel. Herr Sarkozy möchte natürlich ganz bestimmt nicht, dass jetzt Griechenland unordentlich bankrott geht, bevor die Wahlen in Frankreich stattfinden, weil das wird ihm natürlich die Opposition wieder zurechnen und sagen, er ist untauglich, überhaupt diese Krisen zu lösen. Und Herr Sarkozy ist ja jemand, der sich brüstet, im Prinzip ein Krisenmanager zu sein. Also es gibt sehr viele Motive, anders als ökonomische Motive.
Sie haben gesagt, Herr Höfert, dass man den Schock eines Staatsbankrottes Griechenlands vermeiden möchte. Aber wäre es denn ein Schock? Ich meine, das geht jetzt ja seit 2 Jahren so. Und ich nehme an, Sie arbeiten bei der UBS als Chefökonom. Sie haben den Leuten doch schon gesagt, also Staatsanleihen, werden Sie die los, oder?
Ja, ich denke, wenn so ein Staatsbankrott 2010 passiert wäre, im März 2010, damals wusste man schon, Griechenland ist pleite. Das da war ganz klar zu sehen. Es war überhaupt keine Chance, dass dieses Land aus eigenen Kräften wieder Fuß fassen würde. Also man musste ihm sehr stark unter die Arme greifen. Wenn man Griechenland damals in Bankrott geschickt hätte, dann hätte man vermutlich etwas Ähnliches gehabt wie Lehman. Also man hat seitdem sehr viele Schutzschirme um Griechenland bauen können. Das Problem bleibt allerdings, dass es immer Unbekannte gibt bei so einem Staatsbankrott. Also es gibt viele Sachen, die geregelt worden sind, meines Erachtens mittlerweile. Die Banken haben sehr viele ihrer griechischen Staatsanleihen in ihren Bilanzen abgeschrieben. Also wissen ganz genau, dass sie nicht mehr das Geld zurückbekommen werden. Die sogenannten Credit Default Swap, das sind diese Versicherungsverträge, wenn ein Land bankrott geht, die waren am Anfang, man wusste nicht, wer sie hat und wie viel es davon gibt. Das ist natürlich dann eine ganz große Unbekannte. Das war damals bei Lehman ganz schrecklich, weil als Lehman bankrott gegangen ist, am nächsten Tag war prompt AIG, diese ganz große amerikanische Versicherungsgesellschaft, ebenfalls bankrott. Und das hat dann sehr große systemische Effekte. Und ich denke, hier hat man auch vermutlich aufgeräumt, warum ich das glaube, ist ganz einfach, dass die Banken viel härter verhandelt haben mit Griechenland in den jüngsten Verhandlungen als davor. So nach dem Motto, dass die Erpressung von Griechenland, wenn ihr nichts tut für uns, dann machen wir bankrott und dann seht zu, wie ihr mit der Finanzkrise zurechtkommt, die gilt dann für sich nicht mehr in dieser Form.
Also wenn Sie von den Banken reden, also ich meine, waren Sie da nicht auch beteiligt, also für die UBS mit Verhandlungen Griechenland?
Nein, wir waren nicht verteidigt, weil wir haben nicht sehr eine sehr große Exposure gehabt. Die ist minimal bis nichtig, und das Gleiche gilt auch für unseren Hauptkonkurrenten in der Schweiz. Das können Sie nachlesen in den Statistiken von der Schweizer Nationalbank. Dort ist es ganz groß. Die Schweiz ist gegenüber Griechenland sehr wenig exponiert dann für sich.
Also das heißt, Sie können eigentlich beobachten, was passiert, ohne dass Sie selbst Angst haben müssen, dass dann die Bank gleich so betroffen ist.
Ja, so einfach ist das dann auch wieder nicht, weil natürlich, wenn es jetzt zur Finanzkrise kommt, nachdem Griechenland bankrott geht, was ich nicht vermute, aber wenn es dazu kommen würde, hätte das nachgelagerte Konsequenzen auf andere Staatsschulden, vermutlich auf andere Banken, und wiederum würde es das ganze Finanzsystem durchrütteln. Also das ist etwas, was man vermeiden möchte.
Jetzt hat man also Zeit gewonnen, die Banken einerseits, das haben Sie gesagt, aber auch es gibt andere Motive, seien das Wahlen und so. Also nimmt man eigentlich für diese anderen Motive in Kauf, um aufs Ökonomische zurückzukommen, dass es eigentlich gar nicht einen so großen Sinn macht, 130 Milliarden nochmals einzuschießen. Das nimmt man dafür in Kauf.
Ja, ich meine, es sind nicht Ökonomen, die die Welt regieren, Gott sei Dank, muss man ganz ehrlich sagen. Es sind Politiker, gewählte Politiker, und die müssen auch andere Sachen in Betracht ziehen als nur einfach die Politik, die Ökonomie natürlich.
Schauen wir diese 130 Milliarden ein bisschen an. Also wofür ist das Geld denn eigentlich konkret? Wie viel davon geht eigentlich nach Griechenland?
Also reichlich wenig. Das ist ein bisschen die Tragik an der ganzen Geschichte. Es wird erstmal 30 Milliarden werden zur Seite gelegt, um sogenannte Collaterals zu finanzieren beim Schuldenschnitt. Das heißt Anleihen, die dann wiederum gebraucht werden für diejenigen, die den Schuldenschnitt in Kauf nehmen. 50 Milliarden werden verwendet werden, um die griechischen Banken zu rekapitalisieren, weil die haben eine sehr große Exposure gegenüber Griechenland selbst. Und man will vermeiden, dass diese griechischen Banken pleite gehen, weil das hätte dann nachgelagerte Effekte, unter anderem auch auf französische Banken, die selber sehr stark engagiert sind auf diese griechische Banken.
Also eine Bankenrettung auch in dem Fall?
Ganz klar, eine Bankenrettung auch. Und dann die restlichen 50 Milliarden, das wird ein Teil davon, wird benutzt werden in einem sogenannten Escrow-Account und wird dann dazu dienen, im Prinzip den Schuldendienst von Griechenland oder einen Teil des Schuldendienstes von Griechenland zu zahlen. Also die Defizite in Griechenland selber, die werden weiter bestehen bleiben, und die griechische Bevölkerung wird kaum einen Euro von diesen 130 Milliarden zu sehen bekommen.
Also zusammengefasst eigentlich, es ist da, um überhaupt die Schulden abbezahlen zu können oder einen Teil dieser Schulden abbezahlen zu können, damit die Banken nicht kollabieren. Das wäre es dann etwa?
Ja. Das wäre es etwa, ja.
Und das Geld haben die EU-Politiker ja nicht aus dem Hut gezaubert. Wer bezahlt das?
Nein, das wird natürlich im gewissen Sinn wird das bezahlt werden durch den Europäischen Stabilitätsfonds, durch den Internationalen Währungsfonds. Und diese Instituten wiederum, die werden natürlich finanziert durch die, man kann es so formulieren, ganz rabiat, durch die Steuerzahler in Europa.
Also das sieht man irgendwo auf der Steuerrechnung wahrscheinlich nicht ganz so deutlich, aber man wird das merken.
Ja, also in Deutschland zum Beispiel wird es natürlich sehr stark diskutiert. Ich meine, da weiß man, dass mittlerweile wie viel Deutschland oder deutsches Steuerzahler am Ende schon für Griechenland gezahlt hat oder für Griechenland, dass es eben oder für diese griechischen Schlamassel bezahlt hat. Man geht davon aus, dass es fast 45 Milliarden Euro ist mittlerweile.
Also da sind Sie mal froh, dass Sie im Moment nicht in Deutschland Steuern zahlen?
Also ich habe noch nie in Deutschland Steuern gezahlt. Ich komme aus Genf.
Okay. Genève. Ökonomisch, es ist keine Rettung vor dem Bankrott, weil faktisch ist ja Griechenland bankrott. Und Schulden bleiben immer noch doppelt so viele, wie eigentlich die EU erlaubt, mindestens, also wenn die richtig gerechnet haben.
Ja, also erstmal, was interessant ist, man sagt, man will sozusagen, man hat als Ziel, dass im Prinzip im Jahr 2020 die griechische Staatsschuld, die Schuldenquote bei 120% des Bruttoinlandproduktes ist. Das ist doppelt so viel, wie was Maastricht im Prinzip erlauben würde. Und ich meine, als Ökonom und weiß man, dass Prognosen, die jetzt so weit hinaus sich wagen wie 2020, dass man kann da alles sagen. Und ich denke, dass wir in 2020 2020 vermutlich nicht die griechische Staatsschuld bei 120% des Bruttoinlandproduktes sehen, sondern deutlich höher als das, was sie ist. Nichtsdestotrotz, man hat jetzt auch einen Schuldenschnitt gemacht mit Griechenland, oder er wird momentan noch, ist auch verhandelt worden. Der Schuldenschnitt wird 53,5% betragen. Der ist auf freiwilliger Basis erstmal, den nehmen die Banken in Kauf.
Also das heißt, die Banken verzichten auf mehr als die Hälfte dessen, was sie eigentlich an Geld bekommen würden.
Ja, das tun sie. Beziehungsweise je nachdem ist es so, dass vermutlich die Leute, die jetzt diese griechische Staatsschuld halten, sie gekauft haben zu einem deutlich geringeren Preis als die 100. Also der Verlust wird dann nicht ganz so groß sein. Im Prinzip hat sich der Verlust dann gestaffelt auf die verschiedenen Käufer und Verkäufer der griechischen Staatsschuld. Nichtsdestotrotz, es ist so, dass dieser Schuldenschnitt jetzt gemacht wird. Die Griechen hoffen, dass 90% aller ihrer privaten Kreditgeber im Prinzip dazu, also freiwillig das machen werden. Es ist aber so, dass das nicht gesichert ist, dass das überhaupt passiert. Deshalb wird jetzt diese Woche auch noch ein Gesetz in Griechenland verabschiedet werden, dass für diejenigen, die nicht das freiwillig machen werden, die werden dann quasi forciert, es zu machen. Und mit anderen Worten bedeutet das, dass man am Ende, am 20. März vermutlich, es doch zum forcierten Schuldenschnitt kommen wird, was einem Staatsbankrott gleichkommt. Aber es ist ein geordneter Staatsbankrott und nicht ein ungeordneter Staatsbankrott.
Ich meine, wenn man die Freiwilligkeit anschaut, weshalb würde jemand freiwillig darauf verzichten, sein Geld zurückzubekommen? Weil er gezwungen würde? Weil er sowieso keine Wahl hat?
Nein, es geht einfach darum, die Taube auf dem Dach oder den Spatz in der Hand. Ich meine, wenn Sie jetzt eine griechische Staatsschuld halten und Sie bekommen, sagen wir mal, noch 40% von dem, was Sie halten, das ist vermutlich besser, als wenn Sie überhaupt nichts mehr bekommen. Also von daher ist das diese Freiwilligkeit, die man jetzt voraussetzt bei den Kreditgebern von Griechenland.
Jetzt all das ist ja verbunden, also dieses Hilfspaket, aber auch dieser Schuldenschnitt, so er dann stattfindet, in welcher Form auch immer. Herr Höfert, das ist ja alles verbunden mit drastischen Sparmaßnahmen. Also ich nenne nur eines, 22% weniger Minimallohn, und der Minimallohn ist jetzt schon bei 750 Euro. Und vor zwei Wochen haben wir mit einem Griechenland-Korrespondenten gesprochen, der gesagt, damit kann man eigentlich nicht überleben mit 600 Euro, das geht eigentlich nicht. Ist das alles wirklich besser, als sofort einfach zu sagen, Staatsbankrott jetzt oder respektive schon vor Monaten, wäre das nicht besser gewesen?
Ja, also es gibt hier zwei Elemente. Das erste Element ist der Staatsbankrott. Wenn er passiert wäre vor ein paar Monaten, wie ich vorhin gesagt habe, hätten wir vermutlich eine Finanzkrise vor uns. Das zweite Element ist, dass natürlich Griechenland überhaupt nicht wettbewerbsfähig ist. Und wenn man sich jetzt erinnert an einen anderen sehr bekannten Staatsbankrott in der jüngsten Zeit, das war Argentinien. Die haben Bankrott gemacht und dann gleichzeitig haben sie ihre Währung sehr stark abgewertet. Nun ist Griechenland mal im Euro drin und Griechenland kann nicht abwerten. Deshalb muss, damit Griechenland wieder wettbewerbsfähig wird, muss im Prinzip das durch die Löhne passieren. Das Problem ist aber, wenn man es so macht, dann ziehen die Preise unter Umständen in Griechenland nicht mit und deshalb verärmt die Bevölkerung. Es wäre an für sich besser für die griechische Bevölkerung, wenn Griechenland aus dem Euro austreten würde. Dann würde man dieses Wettbewerbsnachteil durch die Währung auffangen. Im Inland würden die Löhne gleich bleiben, die Preise würden gleich bleiben und die Bevölkerung würde zwar gegenüber dem Ausland verarmen, aber nicht gegenüber dem Inland verarmen. Und das ist das, was man momentan nicht machen möchte. Ich denke, der Druck auf diese griechische Bevölkerung, der ist immens und meines Erachtens wird irgendwann dazu führen, dass die Griechen sich doch tatsächlich überlegen werden, was machen wir eigentlich in dem Euro, was bringt er uns? Ist zwar jetzt momentan noch immer ein Nationalstolz dabei, zu sagen, ja, wir sind im Euro und das ist toll, aber am Ende des Tages, man verarmt momentan in Griechenland.
Also Sie sagen ja auch, also in spätestens 2 Jahren ist Griechenland eh nicht mehr in der Eurozone.
Ja, ich denke, wir haben jetzt seit 2007 haben wir negatives Wachstum in Griechenland. Das Bruttoinlandprodukt real ist mittlerweile gegenüber 2007 fast 30% tiefer. Das entspricht einer großen Depression, wie wir sie in den USA hatten in den 30er Jahren. Damals gab es dann aber am Ende doch noch ein Licht am Ende des Tunnels. Das momentan sehen das die Griechen nicht. Ich weiß nicht, wie lange das eine Bevölkerung verkraften kann, wenn sie jedes Jahr immer ärmer wird und irgendwann gibt es natürlich Wahlen in Griechenland, es kommen neue Politiker an die Macht, neue Parteien, vielleicht extremere Parteien, vielleicht Parteien, die mit Programmen kommen, wir gehen aus dem Euro raus, wir haben es jetzt gesehen.
Also das heißt, Sie denken Faschisten, Kommunisten?
Ja, also es könnten wirklich extremere Parteien sein als das, was momentan in Griechenland regiert. Zumal in Griechenland selber sind die sogenannten traditionellen Parteien, sei es die Sozialisten, mittlerweile nur noch 8% der Leute, die für die Sozialisten wählen würden. Oder die moderaten rechte Partei, die an der Regierung jetzt ist, da sind noch 20% der Griechen, die dazu wählen würden. Also die beiden, sagen wir mal, traditionellen griechischen Parteien sind überhaupt nicht mehr zusammen sogar mehrheitsfähig in Griechenland.
Sie sagen jetzt das so, Herr Höfert, aber ich komme wieder auf die verhandelt haben in Brüssel die ganze Nacht, die müssten das ja auch irgendwie sehen. Also wenn die griechische Bevölkerung keine Perspektive hat, dann müsste man doch eigentlich sehen, dass alles, was man jetzt macht, gerade mit solchen Sparprogrammen, dass das gar nicht aufgehen kann.
Ja, es herrscht in einem gewissen Sinn, und ich bin auch selber ein wenig überrascht. Mein Gefühl ist einfach, dass man das Problem des Euros, das fundamentale Problem des Euros nicht richtig erkannt hat. Und der Euro ist momentan eine Währung von einer Währungsgemeinschaft, die keine optimale Währungsgemeinschaft ist. Die Schweiz ist eine optimale Währungsgemeinschaft, die USA sind eine optimale Währungsgemeinschaft. Es gibt ganz große Diskrepanzen in den USA zwischen den Bundesstaaten, genauso groß wie in Europa zwischen den einzelnen Ländern, die an der Währungsunion teilnehmen. Aber es wird keiner sagen, Louisiana muss aus den USA raus oder Massachusetts, ein sehr reicher Staat, muss aus den USA raus. Das funktioniert, und es funktioniert, weil es hat ein zweites Standbein, das ist die sogenannte Fiskalunion. Die haben wir in Europa nicht, und die Fiskalunion, damit tun sich die Politiker natürlich extrem schwer. Die nordeuropäischen Politiker tun sich damit sehr schwer, weil es bedeutet, dass die nordeuropäischen Länder deutlich mehr Transfer leisten müssen nach Südeuropa, und die südeuropäischen Länder, die tun sich damit sehr schwer, inklusive Griechenland, weil es bedeutet Aufgabe von gewissen Souveränität. Es bedeutet, dass im Prinzip die zahlen natürlich dann auch diktieren, wie es abläuft. Und man hat ja jüngst vor zwei Wochen ist ja der deutsche Finanzminister Schäuble gekommen mit der Idee, man sollte jetzt Kommissare von Brüssel nach Athen schicken und die sollten die griechischen Finanzen aufrollen. Und das war ein Riesenaufschrei in Europa. Das geht nicht. Sowas wollen wir nicht. Aber es ist genau da, wo der Knackpunkt ist. Wenn man keinen Bundesstaat Europa bauen möchte, dann werden wir immer wieder in diese Krisen des Euros reinkommen. Jetzt haben wir Griechenland, es kommt dann sicherlich Portugal demnächst wieder, Irland ist dann wieder dran, Spanien, Italien, all diese Länder funktionieren nicht in so einer Währungsunion, wenn es nicht mehr Transfers und mehr Koordination der Fiskalpolitiken gibt.
Das heißt eigentlich, dieses Hilfspaket setzt für Griechenland setzt ein Signal für jetzt auch andere verschuldete Länder.
Also ich denke, das ist ganz klar. Man hat gehört, dass wenn es jetzt zum Schuldenschnitt von Griechenland kommt und auf freiwilliger Basis die Iren auch schon angemeldet haben, wieso machen wir das eigentlich nicht? Die Portugiesen, die natürlich auch momentan sehr schweres Los haben, es geht überhaupt nicht gut in diesem Land, sich auch überlegen, okay, was passiert jetzt mit den Griechen? Sie sehen natürlich, dass in Griechenland läuft es noch viel schlechter als in Portugal und in Irland, aber wenn es jetzt in irgendeiner Form Anreize zu bestehen, dass man eine bessere Situation haben könnte, dann werden auch diese Länder wieder kommen und sagen, wir brauchen mehr Geld oder wir wollen auch Schuldenschnitte jetzt haben.
Also Sie sagen eigentlich, Herr Höfert, es gibt zwei Möglichkeiten. Man könnte sagen, also entweder man macht wirklich eine Währungsunion, die so etwas ist wie die USA oder die Schweiz, wie Sie zitiert haben, oder man sagt dem Euro Tschüss.
Ja, das ist die Konsequenz, die muss man ganz klar sehen. Es ist im Prinzip, ich denke es nicht, dass der Euro auseinanderbricht, wenn jetzt Griechenland aus dem Euro austreten würde oder Portugal.
Das denken aber viele, dass dann Europa kollabiert oder mindestens die Währungsunion.
Nein, sie muss da nicht, das sind eben kleine Staaten, das sind auch wenn jetzt Finnland oder die Slowakei rausgehen würde, wäre nicht ein Problem. Das Problem wäre, wenn Italien den Euro verlassen würde. Weil das würde ein Signal setzen, das ist ein großes Land, das ist ein wettbewerbsfähiges Land. Normalerweise hat sehr viel Industrie. Das würde ein Signal setzen für Frankreich. Ja, was machen wir dann eigentlich noch in der Währungsunion? Und wenn Frankreich den Euro verlässt, dann ist der Euro weg. Weil der Euro ohne Frankreich ist im Prinzip nichts anderes als die Deutschmark.
Also das heißt, man kann Griechenland nicht fallen lassen, weil man Angst hat oder die diese Nacht in Brüssel verhandelt haben, Angst haben, dass genau das passieren könnte.
Ja, es ist ein Präzedenzfall natürlich, wenn Griechenland jetzt aus dem Euro rausgeht, wenn das auch noch Erfolg hat und wenn andere Länder, die drin bleiben, sehen, ja, die Griechen sind draußen und es hat Erfolg und wir sind drin und wir schuften weiter und sparen weiter wie... Also ziemlich schlimm, dann könnte es sein, dass im Prinzip der Euro, ich würde sagen, es gibt keinen Knall, dass der Euro auseinanderbricht, aber dass er am Rande so zerfleddert, das könnte durchaus passieren.
Aber eigentlich, man hat sich verrannt. Und man findet jetzt den Rückweg nicht so richtig.
Ja, das hat man sich verrannt. Das ist etwas, das die Ökonomen vorausgesehen haben. Also bei Einführung des Euros würde ich sagen, dass 90% aller Ökonomen, also für einmal haben wir uns nicht vertan, also das haben wir also wirklich gesehen. Das war, haben wir gesagt, der Euro kann in dieser Form nicht funktionieren. Es braucht noch mehr Integration in Europa. Das war auch das Ziel damals von François Mitterrand und Helmut Kohl. Die haben gesagt, der Euro ist ein erster Schritt zu mehr Integration. Dann wurde der Euro eingeführt, dann hat man 10 Jahre nichts mehr gemacht. Und dann hat man plötzlich jetzt die Euro-Krise. Die war voraussehbar. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass da ist ein schwarzer Schwan, der irgendwie aus dem Nichts gekommen ist. Viele Leute behaupten, er ist gekommen wegen der Finanzkrise. Die Finanzkrise hat das vermutlich beschleunigt. Aber wenn ohne die Finanzkrise von 2007, hätten wir spätestens 2015 die Euro-Krise gehabt.
Herr Höfert, als Chefökonom einer Großbank, der UBS. Wie wichtig ist eigentlich die Griechenland-Krise für Sie? Also wenn Sie jetzt so Ihren Arbeitsalltag sehen, wie fest beschäftigen Sie sich mit Griechenland?
Ja, also ziemlich viel. Es sind ziemlich viele Wochenende sind an Griechenland mittlerweile schon verloren gegangen in dem Sinn. Es ist auch so, dass natürlich von Anfang an, also als wir uns zum ersten Mal mit Griechenland beschäftigt waren, weil es war überhaupt nicht auf unserem Radarscreen, es ist ein zu kleines Land, als dass man das wirklich verfolgt, aber ab März 2010, als die ersten Anzeichen da waren, dass Griechenland Probleme hatte, haben wir uns damit beschäftigt, sofort festgestellt, Griechenland ist de facto bankrott und irgendwann wird es dann zu einem Schuldenschnitt kommen, den haben wir damals auf 50% geschätzt. Auf die Gesamtschuld. Mittlerweile sagen wir eher, dass es 70, 80, 90% sein müsste, um Griechenland wieder auf die Füße zu bringen. Und dann sind wir auf unsere Kunden losgegangen, die griechische Staatsanleihen hatten und haben systematisch den Kunden gesagt, ja, wollt ihr das tatsächlich noch behalten? Das ist mit enormen Risiken behaftet. Sie haben damals nämlich die Staatsanleihen gekauft, in der Ansicht, das wären sichere Anlagen. Und natürlich mit der Griechenland-Krise wurden das immer unsichere Anlagen. Und man sieht jetzt, dass Leute, die damals noch, das war März 2010, da hat die griechische Staatsanleihe jetzt 85 gekostet. Mittlerweile kriegt man sie auf dem Markt zu 30. Also man sieht einen immensen Verlust, den man auf diese griechische Staatsanleihe gemacht hat.
Sie haben gesagt, die Investoren haben gedacht, ja, das ist eine Staatsanleihe, das ist vertrauenswürdig, aber gerade bei Griechenland, das war ja dauernd immer wieder mal bankrott. Weshalb denn dieses Vertrauen?
Dieses Vertrauen hat darauf beruht, dass man gesagt hat, Griechenland ist im Euro drin und die Europäer werden Griechenland nicht fallen lassen. Und ich glaube, eines der markantesten Momente der ganzen Krise, der Euro-Krise, war, als Frau Merkel vors Parlament getreten ist. Das war eben im Frühjahr 2010 vor dem deutschen Parlament getreten ist und gesagt, wir können die Griechen auch nicht unbedingt retten. Ab dann war Tür und Tor offen zu sagen, naja, es ist interessant. Wir haben alle gedacht, dass jedes Land, das im Euro ist, die genau die gleiche Kreditwürdigkeit hätte und jetzt müssen wir wieder differenzieren und seitdem sind die Zinsen auseinandergegangen in Europa.
Herr Höfert, Sie befassen sich nicht nur mit den Zahlen auf der ganzen Welt oder mit Wirtschaft, sondern auch mit Literatur. Sie schreiben eine Kolumne und haben genau das, was jetzt in Griechenland passiert, haben Sie mit Endspiel, das ist ein Stück vom Theaterautor Samuel oder vom Autoren Samuel Beckett, haben Sie verglichen, weshalb Endspiel Parallelen zu Griechenland?
Ja, also es gibt sehr viele literarische Parallelen, die man mit Griechenland machen kann. Allen voran, es ist natürlich eine Tragödie und dann ist es ein Fass ohne Boden, also ein Danaidenfass. Man kann auch Sisyphusarbeit der Europäischen Union, man kann Prometheus, der verliert, kann man nehmen als Metapher. Endspiel von Godot, warum? Es ist im Prinzip eine Tragödie in drei Akten, die momentan gespielt wird und das Ganze ist die Finanzkrise und man muss sich dann fragen, was ist das Endspiel der Finanzkrise. Angefangen hat es mit der Kreditblase. die ist explodiert. Dann der erste Akt war diese ganze Bankenrettung, die passiert ist im Jahr 2008, 2009. Das hat dann die Staaten ziemlich ins Wanken gebracht und plötzlich sind wir mitten im zweiten Akt und wir haben eine Staatsschuldenkrise. Das ist nicht nur Griechenland und das ist generell, also ist auch nicht nur periphere Europa. Amerika hat 100% Schuldenquote mittlerweile, also die haben auch ein massives Verschuldungsproblem dort. Und das, jetzt kommt der dritte Akt, wie kann man das Ganze aufräumen? Und es gibt nur zwei Arten, im Prinzip Schulden abzubauen. Das eine ist, einen Schuldenschnitt hinzunehmen, das heißt, die Kreditgeber müssen Verluste hinnehmen. Und das andere ist, das Ganze wegzuinflationieren. Und das ist für mich dann das Endspiel im Prinzip. Das ist jetzt noch nicht parat, das wird irgendwann vielleicht in 5 Jahren kommen. Es dauert noch eine Weile, weil wir sind mitten in der Entschuldungsphase, aber dann haben wir sehr, sehr starke Inflation. Also die Geldmengen werden weltweit massiv ausgedehnt. In den USA ist die Geldmenge verdreifacht worden, in Großbritannien ist sie verdreifacht worden. Die britische Zentralbank hält momentan 1/3 aller Staatsschulden von Großbritannien. Das ist massiv natürlich. In Europa hat man das jetzt auch angefangen. Seit Dezember hat man diese neuen Fazilitäten für die Banken. Das ist auch nichts anderes als Geld drucken und Kredit zu vergeben, damit die Banken die Staatsanleihen aufkaufen. In der Schweiz hat man die Bilanz der Nationalbank ist jetzt 5-mal so groß wie vor der Finanzkrise. Und jetzt auch Japan hat sich mittlerweile damit abgefunden, wir müssen mehr Geld drucken. Also das Ganze ist dann sehr inflationär.
Und trotzdem, der Vergleich mit Endspiel von Samuel Beckett, das ist ja ein ziemlich hoffnungsloses Stück. Da gibt es irgendwie 2 Fenster in der Decke, die rausschauen. Es ist wie wenn es nur noch 4 Überlebende gibt. 2 davon sind Krüppel und dann gibt es eine Abhängigkeit. So düster ist die Perspektive? Also so befassen Sie sich auch als Ökonom damit?
Ja, es ist. Ich meine, wir haben eine Finanzkrise gehabt 2007, 2008, die im Schock vergleichbar war mit das, was 1929, 30, 31 passiert ist. Und wir wollen nicht hoffen, dass die Geschichte sich hier wiederholt. Ich meine, wir sind natürlich reicher als die Leute damals, von da ist der Schock nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz, der Schock wird noch über Jahre hinweg dauern und wird noch einiges kosten. Warum auch Endspiel? Es gibt ein berühmtes Zitat im Endspiel von Godot, das heißt, von Beckett. Das Ende ist im Anfang und wir fangen immer wieder von vorne an. Das heißt, nachdem diese Finanzkrise der Spuk endlich vorbei ist, haben wir mal, vielleicht 2020 ist dann Ende der Finanzkrise. Die nächste Generation wird es vermutlich nicht machen, aber die übernächste wird ganz bestimmt wieder so eine Finanzkrise hervorrufen können.
Tja, da werden wir noch manches Tagesgespräch darüber machen. Andreas Höfert, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.